von den 66 Büchern in der Bibel enden drei nicht wie normal mit einem Punkt, sondern mit einem Fragezeichen. Einmal ist es der Mensch, der Gott im letzten Vers etwas fragt, und zweimal ist es dann umgekehrt. Gott fragt den Menschen. Die erste Frage, die vom Menschen, ist in den Klageliedern. Ich lese die beiden letzten Verse. Bringe uns, Herr, zu dir zurück, dass wir wieder heimkommen. Erneuere unsere Tage wie vor Alters. Oder hast du uns etwa endgültig verworfen? Und bist du allzu sehr erzürnt über uns? Der Prophet Jeremia stellt diese bange Frage natürlich im Zusammenhang mit der Wegführung seines Volkes in die babylonische Gefangenschaft. Sicher aber denke ich, ich sage nicht so viel, dass jeder Mensch in seinem Leben früher oder später diese innere Sehnsucht verspürt. Bringe uns, Herr, doch bitte zu dir zurück. Jeder Mensch, sagt Pascal, hat in seinem Innern ein Vakuum, das durch nichts ausgefüllt werden kann, außer durch Gott. Dass wir wieder heimkommen. Ich will wieder heim, heißt es in einem Lied, das die meisten von uns vielleicht kennen. Ich fühle mich da so allein. In der Zeitung, da haben sie geschrieben, da gibt es eine Szene, da musst hin, nach Wien. Was die wollen, das sollen sie schreiben, mir kann die Szene gestohlen bleiben. Hier wieder zurück nach Fürstenfeld. Und so ist doch seit dem Rauswurf aus dem Garten Eden bastelt der Mensch an seinem kleinen Paradies. Doch ist er endlich angekommen am Ziel seiner Wünsche, ist er unglücklicher als zuvor. Erneuere unsere Tage wie vor Alters, wie es früher war. Die Sehnsucht nach einem Leben endlich wieder ohne Verfallsdatum. Oder hast du uns etwa endgültig verworfen und bist du allzu sehr erzürnt über uns? Ich denke, das ist die richtige Haltung von Menschen, der noch Gott fragt zuerst mal. Grund dafür hätte Gott genug. Gott beantwortet diese zwei Fragen mit zwei Gegenfragen. Am Ende von zwei kleinen Propheten, Jona und Nahum. Jetzt ist interessant, dass Jona und Nahum beschreiben beide Gottes Umgang mit Ninive. Ninive war eine Stadt damals in Assyrien, da wo heute der Irak ist. Und das Schicksal von Ninive, wo wir heute sprechen, ist für uns deshalb so interessant, weil diese Bibel, in der Bibel diese Stadt nicht für sich allein steht, sondern ein Typus ist für die Nationen alle. Und mit Nationen meint die Bibel die Summe aller Völker auf der Welt, außer Israel, mit Ausnahme von Israel. Israel gehört nicht zu den Nationen. Und wie gesagt, wie Gott handelt, werden wir sehen, im Kleinen an Ninive, so handelt er im Großen an der ganzen Welt, an den Nationen. Zuerst bekommt Ninive Besuch von Jona, das ist ungefähr 780 vor Christus, und sein Buch endet so. Fragt Gott den Propheten, sollte mich nicht jammern um Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was links und rechts ist, dazu auch viele Tiere. Fragezeichen. Gnade für Ninive. Dann etwas mehr als 100 Jahre später kommt unser Nahum. Und am Ende vom Buch Nahum wendet sich Gott direkt an Ninive. Mit folgenden Worten. Niemand wird deinen Schaden lindern und deine Wunde wird unheilbar sein. Alle, die das von dir hören, werden in die Hände klatschen über dich. Denn über wen ist nicht deine Bosheit ohne Unterlass ergangen? Gericht über Ninive. Diesen Nahum schauen wir uns jetzt etwas genauer an, und weil man sagt, dass er der leidenschaftliche ist. Von alle Propheten benutze ich heute mal nicht meine biblische Übersetzung, sondern die vom wahrscheinlich leidenschaftlichsten aller Übersetzer, nämlich Martin Luther. Bitte euch konzentriert zuzuhören, anstatt den alle in der Bibel zu blättern mit vielleicht allen möglichen Übersetzungen. Das meiste wird sowieso eingeblendet und von rechts ist immer gut, konzentriert zuzuhören. Ich lese den ersten Vers. Dies ist die Last für Ninive, das Buch der Weissagung Nahums aus Elkosch. So lautet die Überschrift, und was draufsteht, ist auch drin in diesem Buch. Alle drei Kapitel sprechen von nichts anderem als von Gottes Gericht über Ninive und über die Gründe für dieses Gericht. Ist immer gut, wenn wir das, was wir kommunizieren, auch begründen. Und ich würde, wie gesagt, also das Thema verfehlen, wenn ich jetzt über was anderes sprechen würde. Kann ich dafür. Ausgenommen eben, wie gesagt, wie noch nicht gesagt, wie jetzt sagt, die ersten 7 Verse, die jetzt gleich nach dieser Überschrift kommen. In den Versen 2-8 gibt Nahum nämlich eine kurze Beschreibung von Gott. Dazu muss man sagen, dass es sich hier im hebräischen Urtext literarisch gesehen um lyrische Poesie von allerhöchstem Niveau handelt. Beim Übersetzen, denke ich, geht manches verloren von dieser Brillanz. Ich denke, bei Luther sind wir eh noch gut bedient, aber das lässt sich eben nicht vermeiden. Schauen wir mal, wie Gott ist. Verse 2, den ersten Teil vom dritten Vers. Der Herr ist ein eifernder und vergeltender Gott. Ja, ein Vergelter ist der Herr und zornig. Der Herr vergilt seinen Widersachern. Er wird es seinen Feinden nicht vergessen. Der Herr ist geduldig und von großer Kraft, vor dem niemand unschuldig ist. Ein jeder Mensch, ohne Ausnahme, müsste von Gott, das wissen wir alle, eigentlich verurteilt werden. Der Herr aber ist geduldig mit uns schwachen Menschen, lesen wir da. Wie ein Vater sich über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Über die gefallenen Engel, lesen wir im Hebräerbrief, erbarmt er sich hingegen nicht. Denn die sind nicht als Staub wie wir, sondern die sind Geistwesen, uns Menschen weit überlegen. Deshalb ist Jesus auch nicht für den Satan und seinen Engel gestorben, sondern nur für uns arme Menschen. Ich meine, die sind ohne Entschuldigung, dass sie sich auf die Seite Satans gestellt haben. Und der ist von großer Kraft. Seine große innere Kraft, seine äußere, sagt Paulus, erkennen wir in der Schöpfung. Er weiß sich darin, dass er sich selbst entäußert, sich überwindet, Mensch zu werden, sich erniedrigt und sein Leben für uns in den Tod gibt. Das ist seine große innere Kraft. 2. Korinther heißt 5, Vers 19, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und er rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Diese Versöhnung gilt rückwirkend auch für die, die vor Christus gelebt haben und nicht das gewusst haben, was wir heute wissen. Nur der, der Gott nicht fürchtet, und das kann Unterschiedliches bedeuten, damals wie heute, der muss sehen, wo er bleibt. Jesus sagt mal, wem viel anvertraut ist, bei dem wird man viel suchen und bei dem wenig, der wenig gewusst hat, bei dem wird man auch wenig suchen. Gehen wir weiter mit dieser Beschreibung Gottes, der zweite Teil von Vers 3. Er ist der Herr, dessen Weg in Wetter und Sturm ist, Wolken sind der Staub unter seinen Füßen. Er schilt das Meer und macht es trocken. Alle Wasser lässt er versiegen. Baschan und Karmel verschmachten und was auf den Berge Libanon blüht, verwelkt. In einem Fachartikel über das Thema Wasser habe ich Folgendes gelesen. Das Wasser auf der Erde ist immer unterwegs. Ständig bewegen sich gewaltige Mengen davon, zwischen Meer, Luft und Land. In einem ewigen Kreislauf, bei dem kein Tropfen verloren geht. Kein Tropfen geht verloren, sagt die Wissenschaft. Denken wir darüber nach. Was die Wissenschaft nicht beweisen kann, aber was die Bibel lehrt uns, ist, dass Gott der Manager ist von diesem Kreislauf. Er bestimmt die prozentuale Verteilung des Wassers. So viel lasse ich heute mehr, so viel lasse ich verdunsten und emporsteigen und wenn ich es will, wieder runterfallen. Und weil er die Winde kommandiert, sagt die Bibel, und auch die Temperatur, liegt es in seiner Hand, wo und in welcher Handform Regen oder Schnee es wieder runterfällt. Diese Stelle von Hiob. Gott spricht zum Schnee, falle zur Erde und zum Platzregen, so ist der Platzregen da mit Macht. Er kehrt die Wolken, wohin er will, dass sie alles tun, was er ihnen gebietet, auf den Erdkreis. Zur Züchtigung für ein Land oder zum Segen lässt er sie kommen, wie er es für richtig haltet. Dies von ihm, Hiob, stehe still und merke auf die Wunder Gottes. Statt Hiob können wir unseren Namen einsetzen. Mensch, steh still und entspann dich und lerne wieder beten für deine Bedürfnisse. Für alle Bedürfnisse, nicht nur fürs Brot. Machen wir selten. Hier haben wir sagen wollen, jetzt um eine Tropfhölle fällt. Danke, Herr, du bist einfach gut zu uns. Also, ich denke, der Unglaube, das versucht zusammenzufassen, sagt Folgendes. Es gibt keinen Gott, alles ist von allein entstanden, also kann er uns auch nicht helfen. Es liegt allein an uns, ob unsere Kinder noch eine Zukunft haben auf diesem Planeten. Das sagt der Unglaube. Der Halbglaube, der ist uns vielleicht näher, der sagt, es gibt zwar einen Schöpfer, er sorgt auch draußen im Universum dafür, dass nicht alles zusammenkracht, aber auf dieser Erde sind wir allein mit der Natur gesetzt. Der Glaube hingegen orientiert sich an dem, was geschrieben steht. Und die Schrift sagt, dass er nicht allein der Schöpfer ist von der Erde, sondern auch deren Erhalter. Kein Vogel, der gehört auch noch dazu, fällt ohne die Erde, ohne Gott, sagt Jesus. Und auch kein Tropfen Wasser. Gehen wir weiter. Verse 5 bis 8. Die Berge erzittern vor ihm und die Hügel zergehen. Das Erdreich bebt vor ihm, der Erdkreis und alle, die darauf wohnen. Wer kann vor seinem Zorn bestehen und wer kann vor seinem Grimm bleiben? Sein Zorn brennt wie Feuer und die Felsen zerspringen vor ihm. Der Herr ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not und kennt die, die auf ihn trauen. Er schirmt sie, wenn die Flut überläuft. Er macht ein Ende mit seinen Widersachern und seine Feinde verfolgt er mit Finsternis. Gott kann mit Schwäche gut umgehen, haben wir schon gesehen. Aber wehe seinen Widersachern und Feinden. Das ist ein guter Übergang zu Vers 11. Vers 11 ist der Schlüsselvers für die geistliche Einordnung von Nineveh. Deshalb erkläre ich diese Stelle jetzt ziemlich genau. Vers 11 geht so, wenn er richtig übersetzt ist. Denn von dir ist gekommen, der Arges ersann, der Böses wider den Herrn plante. Für Böses steht da im Urtext das Wort Belial, und das ist im Hebräischen eine Bezeichnung für den Satan. Paulus sagt zum Beispiel mal im 2. Korintherbrief, wie könnten Christus und Belial je irgendwas gemeinsam haben? Geht nicht. Also in Nineveh hat früher, in der Vergangenheit, das ist ganz wichtig, dass gut übersetzt, eine gute Übersetzung ist, ein Mann gelebt, der aktiv gegen Gott vorgegangen ist. Er hat einen Plan gemacht gegen ihn. Also kein normaler Sünder, sondern ein vom Satan inspirierter Rebell, kann man sagen. Und der Name ist hier nicht angegeben, weil es nicht nötig ist. Jeder, der die Bibel bis da aufmerksam, das soll ich es hier auch geschrieben, gelesen hat, der weiß Bescheid. Ich blätter jetzt einfach ein Blatt zurück zum Propheten Micha. Machen wir einen kleinen Exkurs. Schauen wir den Prophet Micha auf Kapitel 5. Wirklich eine Perle der Prophetie. Also die Prophetie ist so gewaltig, für mich der größte Beweis für die Existenz Gottes, wenn jemand im Voraus sagt, was er beabsichtigt, da zu tun. Ja. Micha 5, den ersten Vers, da steht: Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang vom Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Was da alles drin ist, in dieser bekannten Stelle über den Geburtsort des zukünftigen Messias. Und 700 Jahre später sind ja die Weisen gekommen und haben gesagt, wo ist der neugeborene König der Juden? Die Schriftgelehrten haben kein Problem gehabt, ihnen das zu sagen. Die Juden haben aber ihren Messias leider nicht zum König gemacht, sondern umgebracht. Und wurden als Folge in die ganze Welt zerstreut. Erst nach seiner Wiederkunft, haben wir ja gehört heute schon, wird Jesus als herrschen als König über Israel und die ganze Welt. Diese Heimholung der Juden und die Herrschaft des Messias beschreibt Micha in die Verse, die jetzt kommen, 2 bis 5. Indes lässt er sie plagen, Israel, bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat, dann wird der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Söhnen Israel. Er wird aber auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist. Und er wird der Friede sein, wenn Assur in unser Land einfällt und in unsere festen Häuser einbricht, so werden wir 7 Hirten und 8 Fürsten dagegen aufstellen, die das Land Assur verderben mit dem Schwert und das Land Nimrods mit ihren bloßen Waffen. So wird er uns von Assur erretten, wenn es in unser Land fallen und in unsere Grenzen einbrechen wird. Das Erste, was uns hier auffällt, und das ist eine kleine Ergänzung auch zum letzten Mal, was der Werner schon gesagt hat, das ist auch in diesem Friedensreich, wo die Menschen ihre Schwerter zu Pflugscharen machen werden, wie wir auch schon gehört haben heute, auch da wird es noch Völker geben, die feindlich gesinnt gegen Israel und gegen Gott. Speziell in jener Gegend, die früher Assyrien geheißen hat. Der Friede wird also nicht ein absoluter sein, sondern ein relativer. Der Grund ist der, dass auch im tausendjährigen Reich nicht alle Menschen gläubig sein werden und wiedergeboren. Also wird es auch weiterhin den geistlichen Konflikt geben, den Paulus beschreibt im Galaterbrief anhand der Feindschaft zwischen Ismael, das war der Sohn der Hagar, und Isaac, dem Sohn der Sarah. Paulus schreibt: Aber wie zu jener Zeit der nach dem Fleisch gezeugt war, den verfolgte, der nach dem Geist gezeugt war, so geht es auch jetzt, zur Zeit des Paulus. Und so wird es auch im tausendjährigen Reich noch sein. Dass es trotzdem insgesamt viel gesitteter zu sorgen wird es heute, hat drei Gründe. Erstens, der Teufel wird während dieser Zeit in Quarantäne sein. Von ihm geht keine Verführung mehr aus bis zum Ende der 1000 Jahre, sagt die Schrift. Das Zweite ist, dass die Menschen von Jesus lernen werden. Wir haben es gehört, die Stelle in Jesaja, wir werden hinsehen und werden von ihm lernen. Und Lernende sind nicht von heute auf morgen perfekt, aber es wird immer besser mit ihnen. Sagen wir so, das ist der Prozess, in dem die Menschen dort sein werden. Und der dritte Grund, nicht der letzte, ist der, dass Gott Rebellion sofort bestrafen wird. Heute ist Gott noch langwissig und deshalb langmütig. Und deshalb sagt die Bibel, kämen die Menschen oft auf dumme Gedanken, sie meinen oft, ja, das geht damals gleich weiter. Aber im Reich unter Jesus wird es nicht mehr so sein. Der Prophet Zacharia schreibt zum Beispiel mal, dass wir über alle jene Völker, sagen wir wieder beim Wetter, die sich weigern, zum Laubhüttenfest in Jerusalem zu erscheinen, ihre Delegation hinzuschicken, wird es nicht regnen mehr. Das nächste Jahr keine Messe. So wird es sein. Auch die Assyrer werden nicht weit kommen, um diesen Text in Micha weiterzumachen, wenn sie ins Land einfallen, haben wir gelesen. Relativ wenige Israeliten, 7 plus 18, 15, werden ausreichen, um ihnen eine Lektion zu erteilen, die so schnell nicht vergessen werden. Das Zweite, was dieser Abschnitt hergibt, und das ist der eigentliche Grund, wieso wir diesen Ausflug gemacht haben, ein Ausflug nimmt immer Zeit weg, ist der Name diesen wichtigen Mannes, den wir suchen. Vers 5 heißt, die das Land Assur verderben mit dem Schwert und das Land Nimrods mit ihren bloßen Waffen. Der Mensch, den Micha nennt, in Verbindung mit der Feindseligkeit von Assyrien im tausendjährigen Reich, heißt also Nimrod. Noch der ganzen Zeit ist Assyrien das Reich von Nimrod. Wenn Gott denkt in dieser Zeit, sieht die Feindseligkeit, da fällt ihm der Nimrod wieder ein. Das ist wichtig. Dieser Mann begegnet uns in der Bibel zum ersten Mal in 1. Mose 10. Übrigens, die alten Rabbiner übersetzen den Namen Nimrod so, der alle Menschen rebellisch machte gegen Gott. Schauen wir uns jetzt kurz an, wie Nimrod versucht hat, Gottes Pläne, da muss man erst mal drauf kommen, mit uns Menschen zu durchkreuzen. Ich lese aus 1. Mose 10. 1. Mose 10. Das ist 1. Mose 1. 1. Mose 10, die Verse 8 bis 10. Kusch aber zeugte den Nimrod. Der war der Erste, der Macht gewann auf Erden und war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Daher spricht man, das ist ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Und der Anfang seines Reiches war Babel, Erech, Akkad und Kalne im Lande China. Hier sehen wir die politische Dimension von diesem Nimrod. Er war der erste Mächtige auf der Erde. Seine Geistliche lesen wir im nächsten Kapitel, in Kapitel 11. 1. Mose 11, die Verse 2 bis 4. Da ist das näher ausgeführt. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande China und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander, wo lauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und nahmen Ziegel als Stein und Edelharz als Mörtel und sprachen, wo lauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Dazu habe ein aussagskräftiges Bild von Pieter Bruegel, spricht man das aus, von Holländer, recht mitgebracht. Das, was diese, ich arbeite nicht gerne mit Bildern, aber da machen wir eine Ausnahme. diesem Bild, das heißt, nennt sich König Nimrod nimmt die Huldigungen der Steinmetze entgegen. Also wir sehen, wenn es eingeblendet wird, den Turm. Ja, jetzt bleibt hier nur ein bisschen da. In Vers 4 werden uns beschrieben die drei Elemente von Nimrods Rebellion gegen Gott. Lasst uns einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche. Selbsterlösung durch eigene Werke. Gott wird später eine Leiter runterlassen, dem Jakob, aber Nimrod will einen Turm nach oben bauen. Damit wir uns einen Namen machen, in Wahrheit aber gibt es nur einen Namen, der Erwähnung verdiente. Jeremia sagt mal, wer sich rühmt, der rühme sich, dass er mich kennt. So, das ist ein Grund zu rühmen. Auch nicht, dass wir uns einen Namen machen müssen. Denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Aber genau das hat Gott ja befohlen. Doch das sind Fülle der Erde. Wir müssen mal voll haben. Nein, bis daher und nicht weiter. Und als Reaktion für diesen Aufwand, denn die Bibel übrigens, wir seien oft Weltmeister damit, in so allen möglichen Sachen gleich übermäßig aufzureden. Die Bibel spricht oft sehr dezent. Sie deutet die Dinge nur an. Das ist nur ganz wichtig, damit man sie nicht dann auf die leichte Schulter nimmt. Als Reaktion auf diesen Aufstand fährt Gott herab, verwirrt ihre Sprache, wir kennen die Geschichte, jeder kennt sie, und zerstreut sie in alle Länder. So schnell lässt sich aber jetzt ein Nimrod nicht unterkriegen. Wir gehen zurück zum Kapitel 10, ja, lesen weiter auf Vers 11. Von diesem Lande, also das ist schiefgegangen da, nicht zu Ende gekommen, ist er nach Assur gekommen und baute Ninive und Rehobot, Ir und Kelach dazu. Riesen zwischen Ninive und Kelach, das ist die große Stadt. Also Ninive war umgeben von drei anderen Orten. Die Städte sind damals sicher nicht so groß gewesen. Da sind sie wenig Menschen gewesen, einfach nur. Aber mit der Zeit ist das alles zusammengewachsen zur großen Stadt. Dieser Ausdruck wird uns später auch noch begegnen. Alles war übrigens bei Nimrod mega. Er selbst war mächtig, gewaltig. Sein Turm war hoch und seine Stadt war natürlich groß. Gott aber sagt, dass er einen Tag sich vorbehalten hat im Kalender, auch Jesaja, an dem er alles, was er vor ihm aufbaut, ganz klein machen wird. Auf die natürliche Größe wird alles zurechtschrumpfen. Aber das, was sich gebeugt hat, das wird er aufrichten. Nach seinem Tod, das ist auch wichtig, ist um diesen Nimrod, seine Familie auch, aber hauptsächlich ihn, ein antichristlicher Kult entstanden, der sich auf der ganzen Welt verbreitet hat. Betroffen zum Gottesdienst schaut man sich am liebsten draußen in der freien Natur. Es war ja ein Fruchtbarkeitskult. Der hat mit Natur zu tun. Verbunden damit waren allerlei Ausschweifungen nach sexueller Natur. Und getroffen hat man sich vorliebweise, sagen wir so, vorzugsweise in kleine Wäldchen. Weil der immergrüne Baum, der gilt als Symbol der Fruchtbarkeit. Und die Germanen zum Beispiel, das war überall so, aber die Germanen haben von den heiligen Hainen haben sie gesprochen. Nicht der Heine, sondern die Haine. Und auch in Israel war dieser Kult, wie wir wissen, sehr verbreitet. Wir lesen 10-mal so etwas, was sie von Jeremia stellen, ausgeschrieben von mir. Da spricht Gott über Israel. Denn von jeher hast du dein Joch zerbrochen und deine Bande zerrissen und gesagt, ich will nicht unterworfen sein, sondern auf allen hohen Hügeln und unter allen grünen Bäumen triebst du Hurerei. Erst der Kirche ist es später dann gelungen, diesen Kult den Goras zu machen. Einfach indem sie viele Elemente in abgewandelter Form einfach mit übernommen hat. Also die heiligen Heine waren jetzt verboten, da man nicht mehr von außen geht zu diesem Gottesdienst, aber zur Entwöhnung haben die Leute dürfen in den Wald rausgehen, sich ein paar Nase hacken und sich zu Hause aufstellen, bis die Nadelfalt wegfallen und dann hat das Thema sowieso wieder. So, die Sachen fänden wir zum guten Teil. Und wenn wir offene Augen haben, denke ich schon, können wir unterscheiden zwischen dem, was die Bibel lehrt und zwischen dem, was man oft da trifft. Aber kehren wir zurück nach Ninive. Ninive, ja. Nimrod ist tot. Was unternimmt jetzt Gott, damit diese Niniviten wieder in die richtige Spur kommen? Interessante Frage. Und die Bibel sagt also, lange, lange nichts unternommen. Und er lässt sie einfach ihre Wege gehen. Alle außer Israel. Lasst er die ganze Menschheit ihre Wege gehen. Erst, was Ninive anbelangt, viel später, so um das Jahr 780 vor Christus, schickt er einen Israeliten zu ihnen namens Jona. Mache dich auf und geh in die große, haben wir sie wieder, Stadt Ninive und predige wieder sie, denn ihre Bosheit ist vor mich bekommen. Und dann wieder auch dieses seltsame vor mich, was man schon bei Nimrod finden, ein Jäger vor dem Herrn. Zuerst weigert sich Jona und steigt auf ein Schiff nach Tarsis. Tarsis liegt aber genau in der anderen Richtung. Und nach Ninive kommt man nicht per Schiff, sondern muss man den Landweg nehmen. Gott aber hat Mittel und Wege, ihn gefügig zu machen. Und drei Tage im Bauch eines großen Fisches, ein einschneidendes Erlebnis. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive war eine große Stadt vor Gott. Drei Tage reisen groß. Der Ausgang ist bekannt. Ninive hat sich bekehrt. Unglaublich. Jona muss heraus. Sehr eindrücklich gepredigt haben, sicher eindrücklich sie heute, oder hat auch was mitgemacht. Die Botschaft, die er weitergeben hat, ist interessant. Gott hat ja gesagt, sag, was ich dir jetzt ansage, war kurz und bündig. Noch 40 Tage, dann wird Ninive runtergehen. Wenn wir jetzt vergleichen mit den Nationen, wir haben ja gesagt, da besteht eine Parallele. Nationen, das sind die Welt minus Israel. Auch die Nationen lässt Gott lange Zeit ihre eigenen Wege gehen. Erst im ersten Jahrhundert nach Christus wendete er sich an sie durch einen anderen Israeliten, Saulus, später Paulus genannt. Und auch dieser Bote muss vom Herrn noch gefügig gemacht werden, bevor ein Werkzeug sein kann, mit dem er etwas anfangen kann. Auch Saulus ist auf einem total falschen Weg. Aber vor Damaskus tritt ihn der Herr in den Weg und wirft ihn auf den Boden. Drei Tage lang kann er nichts sehen. So wie Jona im Fisch, der hat auch nichts gesehen. Und auch Paulus muss dann sehr ausdrücklich gepredigt haben, sehr viele haben sich bekehrt. Und auch sein Sermon war kurz und bündig. Er hat gesagt, ja, große Worte. Er hat gesagt, wie ihr es gewohnt seid, als ich bei euch war, schreibt er die Korinther, hielt ich es für richtig, nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Das ist das Zeichen des Jona, von dem Jesus spricht in Matthäus 12. Also wir sind von Ninive, gibt es den Jona, und für die Nationen das Zeichen des Jona. Ein Beispiel dafür, wie Paulus gepredigt hat, aus der Apostelgeschichte 17, da geht Paulus durch die Straßen Athens und ist innerlich erregt darüber, dass diese Stadt voller Götzenbilder ist. Er sieht auch einen Altar, auf dem steht geschrieben, dem unbekannten Gott. Anschließend hält er den Philosophen eine Predigt, die nach einer kurzen Einführung, die braucht es natürlich auch, so endet. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, Nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten wird mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Das Zeichen des Jonas. Drei Tage, drei Nächte, und dann kommt der Fisch und spuckt Nase. In Ninive, und das ist jetzt ein sehr interessantes Phänomen, das berichtet die weltliche Geschichte. Man sagt ja oft einmal, ja, die ist halt eine Bibel da, aber die weltliche Geschichte lehrt das Gleiche. Ein ganz interessantes Phänomen nach dieser Bekehrung. Die Assyrer machen auf einmal nicht mehr das, was vorher ihre allerhöchste Freude war, allerhöchste Gaudi war, gewesen, die anderen Völker zu überfallen und auszurauben. Also, da gibt es Dokumente, wenn sie Assyrien um ausgraben, ist Gewalt, das war ein ganz brutales Volk. Und jetzt geben sie ein paar Jahrzehnte lang Ruhe. Und auch die Bibel berichtet aus dieser Zeit, Propheten Jona, so um 780, erstaunliches. Jerobeam II., der hat regiert von 793 bis 753, er war sehr böse und trotzdem hat er länger regiert als jeder andere König in Israel, weil Gott einfach gnädig ist, erobert einen Teil des Territoriums, denn Israel, seit Salomo ist ja allerweil kleiner geworden, das Nordreich, verloren hat. Er erobert wieder zurück, weil der große Feind im Norden oben Ruhe gegeben hat. Das heißt im zweiten Buch Könige, er stellte wieder her das Gebiet Israel von Hamat, das ist 200 Kilometer über Damaskus oben. Stellen wir uns das heute vor, das heißt hier heute nicht, Damaskus gehört schon zu Syrien. Bis ans Tote Meer nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, das ist dieser Jerobeam, der Zweite, dass er geredet hatte durch seinen Knecht Jona, den Sohn Amittais, den Propheten, der von Gad Hefer war. Also, wäre nicht denkbar gewesen, wenn diese übermächtige Assyrer nicht, was das Kämpfen anbelangt hat, im Winterschlaf gewesen wäre. Kommt und lasst uns sehen und lasst uns lernen. Leider ist die Bekehrung von der Assyrer nicht von langer Dauer gewesen. Vor allem ihre Dankbarkeit gegen dieses Volk, das, aus dem dieser Prophet gekommen ist, dem sie ihre Rettung zu verdanken haben gehabt, hat sehr zu wünschen übrig lassen. Wenn wir die Geschichten nachher lesen, dann ist das Buch der Könige und die Propheten voll von diesen Aggressionen von Syrien, von Assyrien her in dieser Zeit. Ich könnte jetzt ohne Probleme eine Stunde reden, allein über dieses Thema, aber nur zur Erinnerung, sie haben zum Beispiel das Nordreich, Israel, das ganze Volk haben sie deportiert. 722. Und dann ist Südreich an der Reihe gekommen. Wir denken an zum Beispiel an die Belagerung von Jerusalem zur Zeit von König Hiskia, wo die Bibel 7 Seiten drüber schreibt, mehr als 7 Seiten, allein über dieses Thema. Bis nach dem Auftritt, der sagt so, jetzt ist Schluss! Mit Ninive. Wenn es auch zur Zeit damals noch nicht so ausgesagt hat. Nahum, und Vers 9, spricht Gott zu Ninive. Was wollt ihr ersinnen wider den Herrn? Er führt doch das Ende herbei. Es wird das Unglück nicht zweimal kommen über Jerusalem. Einmal ist genug. Doch wenn sie auch sind wie die Dornen, die noch ineinander wachsen und im besten Saft sind, so sollen sie doch ganz verbrannt werden wie dürres Stroh. Das haben wir schon gelesen. So spricht der Herr. Sie mögen kommen, so gerüstet und mächtig, wie sie wollen. Sie sollen doch umgehauen werden und dahinfahren. Ich habe dich gedemütigt, Jerusalem, durch diese Leute. Aber ich will dich nicht wiederum demütigen. Jetzt will ich sein Joch, das du trägst, zerbrechen und deine Bande zerreißen. Wider dich hat der Herr geboten, dass von deinem Namen kein Nachkomme mehr bleiben soll. Vom Haus deines Gottes will ich aus, Orten die Götzen und Bilder. Ein Grab will ich dir machen, denn du bist zunichte geworden. Es passiert im Jahre 612 durch die Chaldeer und Meder. Ich habe gelesen, Nineveh ist auch da, wenn man es ausgraben will, ist nicht leicht, weil der Jona ist für die, auch für die Muslime ein heiliger Mann und es ist nicht leicht, dort auszugraben, ist 28 Meter unterirdisch. So. Und dieses, wie das dann stattgefunden hat, beschreibt er, wie gesagt, in Kapitel 2 und 3. Danach um das schauen wir uns jetzt nicht an, bringt uns nicht weiter. Auch die Nationen haben sich dem Volk der Juden gegenüber, von denen das Heil zu ihnen gekommen ist, nicht sehr erkenntlich gezeigt. Sie sind überhaupt nicht nett mit ihnen umgegangen. Das braucht jetzt nicht nur eine Stunde, sondern viele, viele Stunden, um dieses Thema 2000 Jahre Geschichte halbwegs zu präsentieren. Und ich denke, wenn der Herr wiederkommt, sagt die Schrift, dann wird er die Nationen dabei ertappen, wie sie sich versammeln in Harmagedo. Böser Absicht. Und im Evangelium hat die Welt, haben die Nationen letztendlich auch herzlich wenig angefangen. Man muss das einfach sagen, wenn man nicht die große rote Brille aufhat. Jesus stellt die Frage, wenn ich kommen werde, wenn ein Mensch so kommen wird, wird er wohl Glauben finden auf der Erde? Denke mal weniger. Er wird die Schafe stellen auf die eine Seite, die Böcke auf die andere Seite, zur linken. Wenn ich die Bibel recht verstehe, dann ist der linke Haufen größer. Und zu denen wird er sagen, geht weg von mir, ihr verflucht in das ewige Feuer, das bereitet ist, den Teufel und seinen Engeln. Das ist ein ernstes Wort. Deshalb sagt Paulus in Römer 11, das ist da. Letzter Satz. Darum sieh an beides. Die Güte und den Ernst Gottes.